Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem kleinen Podcast zu den großen Fragen des Lebens. Ich heiße Florian Krämer und führe dich hier durch die Fachgebiete der Philosophie und durch den Stoff der Qualifikationsphase in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Im Moment sind wir in der angewandten Ethik und heute habe ich einen Exkurs vor. Das Thema dieser Episode kommt im Abitur wahrscheinlich nicht dran, ist aber trotzdem wichtig und aktuell. Es geht um Flüchtlinge. Jedes Jahr sind Millionen von Menschen weltweit auf der Flucht vor Kriegen, Verfolgung, Klimakatastrophen oder vor ihrer Armut. Und sie wollen dorthin, wo das Leben besser ist, zum Beispiel nach Europa. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 haben rund 1 Million Menschen aus dem Kriegsgebiet allein in Deutschland Zuflucht gefunden. Sie werden sicherlich nicht die letzten Flüchtlinge sein, die hier ankommen, und sie sind natürlich auch nicht die ersten. Seit mehreren Jahrzehnten suchen Menschen aus dem Ausland hier Schutz. Eine völlig neue Größenordnung brachte aber das Jahr 2015, das als das Jahr der Flüchtlingskrise gilt und in dem über 1 Million Menschen nach Deutschland kamen, unter anderem aus Krisengebieten im Nahen Osten. Das wirft die Frage auf, was genau sind wir diesen Leuten schuldig? Nehmen wir genügend Menschen auf? Nehmen wir zu wenige auf oder vielleicht zu viele? Wen sollten wir aufnehmen und wen nicht? In der vergangenen Episode habe ich die Position von Peter Singer vorgestellt. Singer vertritt die These, dass es in der Ethik um Interessen geht. Wir müssen Interessen vergleichen. Dabei darf es keine Rolle spielen, wer die Interessen hat. Alles andere wäre unfair. Wenn wir die Interessen der relativ reichen Menschen drinnen mit denen der ziemlich armen Menschen draußen vergleichen, kommt Singer zu dem Ergebnis, dass wir insgesamt deutlich mehr Menschen aufnehmen müssen, als wir es derzeit tun. Als er das alles im Jahr 1993 aufschrieb, waren Flüchtlinge eher ein Randthema in der Philosophie. Inzwischen hat sich das ein wenig geändert. In Reaktion auf die Flüchtlingskrise hat die Deutsche Gesellschaft für analytische Philosophie 2015 einen Aufsatzwettbewerb ausgeschrieben zur Frage, welche und wie viele Flüchtlinge sollen wir aufnehmen. Die Texte der drei Sieger waren für die Neue Zürcher Zeitung bestimmt. Außerdem brachte man am Ende einen Sammelband mit insgesamt 10 Aufsätzen heraus. Diesen Sammelband werde ich in der heutigen Episode vorstellen. Du findest ihn unter dieser Episode verlinkt. Er kostet nur ein paar Euro bei Reklam. Herausgegeben hat ihn Thomas Grundmann, Professor an der Universität zu Köln und 2015 Präsident der Gesellschaft für analytische Philosophie, zusammen mit Achim Stephan, seinem Vorgänger. Kleiner Gruß als Randnotiz. Ich habe selber kurz bei Thomas Grundmann studiert. Argumente klar ausformulieren und fair gegenüberstellen, das kann man von ihm richtig gut lernen. Diese Anliegen formuliert er im Vorwort zum Sammelband und das ist wahrscheinlich überhaupt das Wichtigste, was die Philosophie der Welt mitzugeben hat. Nun zum Thema. Seit 2015 gibt es einige Fragen, über die in Parlamenten, in Talkshows und auf Twitter immer wieder erbittert gestritten wird und diese Grundfragen werden auch in den Texten behandelt, um die es heute geht. Sie lauten ganz grob. Erstens, in welchen Fällen müssen wir welchen Menschen helfen? Anders gefragt, sollen wir beim Helfen zwischen verschiedenen Fluchtursachen unterscheiden? Zweitens, wie groß sind überhaupt unsere Aufnahmekapazitäten? Drittens, die Konsequenz aus erstens und zweitens, können wir Hilfspflichten und Aufnahmekapazitäten gegeneinander rechnen? Wenn ja, wie geht das? Und wenn nein, warum können wir das nicht? Dazu zwei ganz kurze Ergänzungen. Zu Frage 1. Die Fluchtursache, für die man in Deutschland Asyl bekommen kann, ist politische Verfolgung, festgehalten im Artikel 16a des Grundgesetzes. Bei der Entstehung des Grundgesetzes 1949 dachte man vor allem an Menschen, die im Ostblock leben und dort politisch verfolgt werden, weil sie gegen den Kommunismus waren. Politisch Verfolgte sind aber heute eine vergleichsweise kleine Gruppe. Sehr viel häufigere Fluchtursachen, die das Asylrecht aber eigentlich nicht meint, sind zum Beispiel Krieg und Armut. Armut kommt zum Beispiel durch Dürrekatastrophen zustande. Eine Ursache dafür ist aber der Klimawandel. Dann können wir von Klimaflüchtlingen sprechen. Zu Frage 2. Unter Aufnahmekapazitäten stellst du dir vielleicht etwas vor wie eine Gesamtzahl an freien Zimmern und Betten, an Nahrung, medizinischer Versorgung und so weiter. Dazu gehört aber auch noch viel mehr. Derselbe Staat muss ja für alle anderen auch funktionieren. Wenn der Staat sich so sehr mit Flüchtlingen befassen würde, dass er keine Sicherheit mehr im Land herstellen kann, also wenn, dann wären theoretisch diese Kapazitäten erschöpft. Praktisch alle Beiträge im Sammelband beschäftigen sich mit diesen drei Fragen, wobei sie natürlich unterschiedliche Schwerpunkte setzen und damit auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich werde jetzt nicht alle 10 Texte vorstellen, das wäre etwas ermüdend, aber ich habe 4 herausgesucht, die das Spektrum an Antworten abbilden sollen. Was du aus diesen 4 Positionen machst, liegt natürlich wie immer bei dir. Beginnen wir mit Matthias Hösch, der den Hauptpreis gewonnen hat. Sein Text schlägt laut Titel 3 Kriterien für eine faire Verteilung von Flüchtlingen vor. Zunächst fragt Matthias Hösch sich, welche Gründe es überhaupt gibt, Flüchtlinge aufzunehmen. Er nennt insgesamt 3. Allgemeine Hilfspflicht, territoriale Gerechtigkeit und Wiedergutmachung. Allgemeine Hilfspflicht besagt ganz einfach, dass wir Menschen, die in Not sind, grundsätzlich irgendwie helfen müssen, wenn wir das können. Und zwar einfach, weil sie in Not sind. Das Paradebeispiel wäre vielleicht das Kind, das im Teich ertrinkt, während du vorbeigehst. Siehe Episode 37. Helfen kann im Fall der Flüchtlinge auch Hilfe vor Ort heißen. Zum Beispiel bei Hungerkatastrophen. Oft wird diese Hilfe vor Ort aber nicht wirklich geleistet und im Fall etwa von Bürgerkriegen ist sie auch gar nicht möglich. Daraus ergibt sich, Zitat, potenzielle Aufnahmeländer müssen all diejenigen Zuwanderungswilligen aufnehmen, die in ihrem Herkunftsland unverschuldet ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigen können und denen vor Ort entweder nicht geholfen werden kann oder faktisch nicht geholfen wird. Zitat Ende. Diese Hilfspflicht ist nicht beschränkt auf den Fluchtgrund politische Verfolgung, den das deutsche Asylgesetz vorsieht, und sie gilt erstmal für alle potenziellen Aufnahmeländer zusammen. Wenn wir dann im nächsten Schritt fragen, welcher einzelne Staat wie viele Menschen aufgrund von Hilfspflichten aufnehmen soll, können wir also sagen, Zitat, je besser ein Staat wirtschaftlich dasteht und je erfolgversprechender er Flüchtlinge in die Gesellschaft integrieren kann, einen desto größeren Anteil an der Gesamtzahl an Flüchtlingen sollte er übernehmen. Zitat Ende. Der zweite Grund heißt territoriale Gerechtigkeit. Er nimmt an, dass jeder Mensch ein Grundrecht hat, zumindest irgendwo zu leben, wo er leben kann. Also irgendwo, wo Nahrung hergestellt und erworben werden kann, wo es Zugang zu Rohstoffen gibt und so weiter. Wenn Menschen in Ländern leben, in denen das nicht der Fall ist, dann haben sie konsequenterweise das Grundrecht, irgendwo anders zu leben, wo es funktioniert. Zitat: Menschen, denen das Verbleiben auf dem Territorium ihrer Herkunft nicht zugemutet werden kann, sind aufgrund des ursprünglich paritätischen Rechts auf Nutzung der Erdoberfläche von anderen Ländern aufzunehmen. Zitat Ende. Wenn das stimmt, wer muss dann wie viele aufnehmen? Das hängt jetzt offenbar davon ab, welcher Aufnahmestaat welchen Platz hat. Zitat: Je geringer die Bevölkerungsdichte gemessen an nutzbarem Land und je höher der Wert an vorhandenen natürlichen Rohstoffen pro Einwohner, desto mehr Anteil an der Gesamtzahl der Flüchtlinge sollte ein Staat übernehmen. Zitat Ende. Drittens gibt es die Pflicht zur Wiedergutmachung. Wenn unser Land irgendwie mit Schuld daran ist, dass das Leben in einem anderen Land nicht möglich ist, dann sind wir auch verantwortlich für die Menschen, die da raus wollen. Schuld können wir sein, erstens durchs globale Wirtschaftssystem, das ärmere Länder systematisch benachteiligt. Zweitens politisch, etwa wenn wir Diktatoren in der dritten Welt unterstützen. Und drittens durch unseren Beitrag zum Klimawandel. Das heißt ganz genau ausformuliert, Zitat, Wiedergutmachungsansprüche können bestimmten Flüchtlingen bestimmte Rechte einräumen, von bestimmten Staaten aufgenommen zu werden. Zitat Ende. Zwischenfazit. Wenn wir zugeben, dass es diese drei Rechte und Pflichten wirklich gibt, allgemeine Hilfspflicht, territoriale Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, wenn wir das zugeben, dann können wir in etwa auch angeben, wer ein gewisses Recht hat, aufgenommen zu werden und welcher Staat idealerweise wie viele aufnehmen müsste. Idealerweise heißt, alle Aufnahmeländer setzen sich zusammen, bestimmen, wie viele Menschen insgesamt aus diesen drei Gründen auf der Flucht sind und entwickeln mit diesen Kriterien dann konkrete Verteilungsschlüssel. Das wäre nicht ganz einfach, aber wenn die drei Hilfspflichten stimmen, dann wäre es moralisch richtig. Idealerweise. Nun leben wir aber nicht in einer idealen Welt und das weiß auch Matthias Hösch. Einige Länder nehmen viel weniger auf, als sie nach der idealen Theorie müssten. Andere sogar sehr viel mehr. Zum Beispiel zu Beginn Schweden. Dann sind manche Staaten sozusagen Trittbrettfahrer und ruhen sich darauf aus, dass andere den moralischen Job für sie machen. In dieser nicht idealen Welt entstehen Pflichten, die Aufnahmeländer gegenüber anderen Aufnahmeländern haben. Diese Pflichten sind sozusagen der Versuch, aus der nicht idealen Welt näher an die ideale Welt ranzurücken. Konkret werden sie, wenn Flüchtlinge aus Aufnahmeland A in Aufnahmeland B reisen wollen, zum Beispiel aus Österreich nach Deutschland. Wenn Österreich in diesem Beispiel sein Soll aus der idealen Theorie besser erfüllt als Deutschland, dann muss Deutschland diese Menschen aufnehmen. Und zwar aus einer Verpflichtung gegenüber Österreich. Das gilt auch dann, wenn beide Länder ihr Soll erfüllen, aber Österreich eben noch mehr übererfüllt als Deutschland. Wenn Österreich sein Soll nicht erreicht, Deutschland hingegen schon, dann darf man die Flüchtlinge also dorthin zurückschicken. Aus diesen Argumenten kann Hösch zuletzt einige ziemlich konkrete politische Forderungen ableiten. Erstens, wir müssen uns insgesamt weltweit der idealen Theorie annähern. Zweitens, in der EU gibt es die Dublin-III-Verordnung. Nach dieser Verordnung ist für die Versorgung von Flüchtlingen erstmal nur das Erstaufnahmeland zuständig, also typischerweise Griechenland, Italien, Spanien. Aus Höschs Argumentation folgt, dass diese Verordnung moralisch falsch ist. Zitat, weil sie den fairen Anteil, der sich aus der idealen Theorie ergibt, unberücksichtigt lässt. Zitat Ende. Drittens. Der Schutz von Außengrenzen mit militärischer Gewalt ist nicht immer moralisch legitim, sondern nur dann, wenn das jeweilige Nachbarland seinen Pflichten zu wenig nachkommt. Viertens, fixe Obergrenzen für Flüchtlinge sind moralisch falsch, denn in der idealen Theorie werden Verteilungsschlüssel ja flexibel auf die Zahl der tatsächlich vorhandenen Flüchtlinge angewendet. Zur Einordnung. Ich habe diesen Beitrag jetzt so ausführlich wiedergegeben, weil er der Gewinner des Preisausschreibens ist. Mit gutem Grund, denke ich. Auch wenn man die Sache ganz anders sieht als Matthias Hösch, muss man noch zugeben, dass er es schafft, aus einigen sehr einfachen, ganz allgemeinen Prinzipien Schritt für Schritt ziemlich konkrete Verteilungsprinzipien und am Ende sehr konkrete politische Programme herzuleiten. Das ist doch Philosophie von ihrer besten Seite, oder nicht? Zweitens zeigt der Beitrag, warum Ideale so wichtig sind. Selbst wenn Ideale völlig unrealistisch sind, sind sie doch zumindest die Wegmarke, auf die wir uns in der Moral hinbewegen. Sie entstehen zwar sozusagen in Fantasieschlössern und Gedankenexperimenten, bringen aber handfeste Argumente für den moralischen Alltag. Das wird uns in der Gerechtigkeitstheorie bei John Rawls später wieder begegnen. Was dieser Beitrag nicht so sehr untersucht, ist die Situation im Aufnahmeland. Was macht das alles mit den Leuten, die schon da sind? Das ist doch eine erlaubte Frage, oder nicht? Oder? Fabian Wendt, ebenfalls Preisträger, findet, ja, das ist es. Sein Beitrag heißt, Gerechtigkeit ist nicht alles, über Immigration und sozialen Frieden. Wendt stellt fest, dass die Frage meistens hauptsächlich von den Flüchtlingen hergestellt wird und dass es dann immer um Gerechtigkeit geht. So wie gerade eben bei Matthias Hösch, so aber auch letzte Episode bei Peter Singer. Was genau jetzt gerecht ist, das lässt Wendt bewusst offen. Er akzeptiert natürlich, dass diese Frage eine ganz entscheidende ist, aber, sagt er, sie ist eben nicht die einzig entscheidende. Es gibt noch einen anderen Wert im Spiel und das ist der soziale Frieden im Aufnahmeland. Der ist nicht automatisch wichtiger als die Gerechtigkeit, aber er ist eben auch entscheidend. Dazu muss Wendt zuerst zeigen, dass sozialer Frieden etwas ganz anderes ist als Gerechtigkeit. Nämlich erstens begrifflich, zweitens kausal, drittens werttheoretisch. Der begriffliche Unterschied besagt, dass die beiden Wörter nicht dasselbe bedeuten. Wir können ja sagen, dass es einen sozialen Frieden gibt, obwohl Ungerechtigkeit besteht. Wenn zum Beispiel eine Regierung abgesetzt wird, die Menschen unterdrückt hat, dann werden meistens nicht alle Verantwortlichen vor Gericht gestellt. Auch wenn das ungerecht ist. Das führt dazu, dass der Streit nicht eskaliert und die Lage insgesamt beherrschbar bleibt. So war es zum Beispiel in Südafrika nach dem Apartheidsregime. Man kann Ungerechtigkeit akzeptieren, um Frieden zu wahren, und das heißt, dass beides nicht dasselbe ist. Das will er damit sagen. Kausal heißt Ursache und Wirkung. Gerechtigkeit kann zwar zu Frieden führen, aber erstens braucht Frieden auch andere Faktoren, zweitens sind sich Menschen oft nicht darüber einig, was gerecht ist, sie müssen es aber trotzdem friedlich miteinander aushalten. Das eine ist also nicht unbedingt die Ursache des anderen, deswegen kann man beides auseinanderhalten. Der werttheoretische Unterschied meint, dass man nicht den einen Wert auf den anderen zurückführen, reduzieren kann. Wendt argumentiert, man kann einfach nicht behaupten, dass Frieden nur für die Gerechtigkeit da ist. Frieden ist ein Wert an sich, Gerechtigkeit hin oder her. Aus diesen drei Unterscheidungen folgt, dass sozialer Frieden nicht das gleiche ist wie Gerechtigkeit. Und daraus folgt, dass wir selbst dann, wenn wir wissen, was Flüchtlingen gegenüber gerecht ist, dass wir selbst dann noch nicht wissen, was für den sozialen Frieden im Aufnahmeland hilfreich ist. Damit sind wir bei der Frage, ob der Zuzug von über 1 Million Flüchtlingen den sozialen Frieden in Deutschland tatsächlich gefährdet. Hier ist Wendt zwar sehr vorsichtig, verweist aber auf die Silvesternacht 2015-16 vor dem Kölner Hauptbahnhof. Dort wurden Frauen systematisch von jungen alkoholisierten Männern sexuell bedrängt und beklaut. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Männern zum großen Teil um Asylbewerber, was der deutschen Willkommenskultur einen ziemlichen Dämpfer verpasst hat. Wendt gibt zu, dass die restliche Million Flüchtlinge nicht in Sippenhaft für ein paar perverse Vollidioten genommen werden darf. Aber für die Bedrohung des sozialen Friedens braucht es eben nicht wirklich 1000 randalierende Horden, sondern es reicht bereits der Eindruck, dass Menschen hier nicht mehr sicher sind. Ein Eindruck, zu dem umgekehrt natürlich auch Fremdenhass und rechtsextreme Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte beitragen. Das alles stört den sozialen Frieden. Wendt kommt zu dem Schluss, dass der Zuzug von Flüchtlingen auch dann begrenzt werden muss, wenn diese Begrenzung tatsächlich ungerecht sein sollte. Und zwar, weil Gerechtigkeit eben nicht der einzige Wert ist, auf den es ankommt. Ich selber frage mich an dieser Stelle, ob Stimmungen und Eindrücke wirklich ausschlaggebend für unsere Ethik sein sollten, auch wenn sie völlig falsch sein können, vielleicht sogar manipuliert. Natürlich muss eine Demokratie die eigene Bevölkerung ernst nehmen, aber gehören dazu auch alle ihre irrationalen Seiten? Ich lasse den Punkt mal offen, vielleicht willst du hier selber weiterdenken. Eine besonders kritische Haltung zur deutschen Flüchtlingspolitik vertritt die einzige Frau im Sammelband, Marie-Louisa Frick. Sie hat 2017 ein kleines tolles Büchlein mit dem Titel »Zivilisiert streiten« verfasst und nimmt auch 2016 kein Blatt vor den Mund. Die Dämme sind längst gebrochen, klagt sie wortgewaltig, die staatlichen Institutionen sind alle überfordert, das ethische Ideal der universellen Menschenrechte wird ganz falsch interpretiert und alle, die daran Kritik üben, also wahrscheinlich sie selbst, werden in diesem, Zitat, repressiven Diskurs gleich mal pauschal als Unmensch, Rassist und als rechtsextrem gebrandmarkt. Durchatmen. Wir müssen uns, sagt sie, die Sache mit den Menschenrechten, um die es hier geht, nochmal genau anschauen. Was genau folgt aus universellen Menschenrechten? Zitat: Man könnte als Maximalforderung eine Pflicht zur völligen Gleichstellung von Bürgern und Fremden erwägen. Aber, Zitat, wer die Differenz zwischen Bürger und Nichtbürger auf diese Weise aufhebt, hebt nicht weniger als die Idee des Staates und, da sie deren Bedingung bildet, die Menschenrechte selbst auf. Zitat Ende. Das heißt, für die Begründung der Menschenrechte brauchen wir zwar keinen Staat, dazu reicht vielleicht etwas Kant. Siehe Episode 46 bis 47. Aber damit die Menschenrechte auch durchgesetzt werden, brauchen wir eben doch einen Staat. Und für den Staat brauchen wir diesen Unterschied zwischen Bürger und Nichtbürger. Diese Idee hat Singer in der letzten Episode schon bei Michael Walzer aufgespürt. Das heißt nicht, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen sollen, aber es heißt, dass die Menschenrechte eben kein Pauschalgrund für alle zur freien Einreise sein können. So sieht Frick das zumindest. Wir müssen die Sache mit den Hilfspflichten, also sozusagen eine Etage tiefer, ansiedeln. Kriegsflüchtlinge müssen irgendwie außerhalb ihres Herkunftslandes versorgt werden, bis der Krieg vorbei ist. Aber, sagt sie, sie haben keinen Anspruch, dass das in bestimmten europäischen Ländern passiert. Anders ist das bei politisch Verfolgten. Die können wahrscheinlich nie zurück in ihr Herkunftsland, darum ist es sinnvoll, sie in ein anderes Land überzusiedeln. Armutsflüchtlinge fallen aus dieser Begründung heraus. Hier fordert sie, dass wir uns sehr genau raussuchen, wer sozusagen nützlich genug ist. Die haben zwar genauso Menschenrechte, aber das bedeutet für Frick nur, dass wir sie hierzulande nicht unmenschlich behandeln dürfen. Es bedeutet nicht, dass sie ein langfristiges Bleiberecht haben. Zuletzt stelle ich den Beitrag von Simeon Imhoff vor, der eine Art Zwischenposition vertritt. Die Frage, wie viele Flüchtlinge sollten wir aufnehmen, nimmt er sprachlich etwas auseinander. Erstens, wer ist das Wir? Und zweitens, was bedeutet aufnehmen? Wir sind theoretisch alle Staaten, die Flüchtlinge aufnehmen könnten. In Wahrheit klappt die Zusammenarbeit da kaum und die Aufgabe liegt bei einzelnen Nationalstaaten. Innerhalb dieser Nationalstaaten sind nicht alle einzelnen Bürgerinnen zuständig, vielmehr haben wir eine Art moralische Arbeitsteilung. Wir finanzieren bestimmte staatliche Behörden, die diese Aufgabe übernehmen, zum Beispiel das Jobcenter. Daraus folgt, dass der Staat erstmal insgesamt für Sicherheit sorgen und finanzierbar bleiben muss, weil er sonst auch genau diesen Hilfspflichten gar nicht nachkommen kann, für die er ja da ist. Wenn es so wäre, dass die Zahl der Flüchtlinge die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt, das Beispiel ist jetzt wieder die Kölner Silvesternacht, oder wenn diese Zahl uns finanziell überfordern würde, dann wären die Aufnahmegrenzen erreicht. Mehr dürften wir dann nicht aufnehmen. Ob und wann genau das der Fall ist, das dazu sagt Imhoff weniger. Zum Glück, denn das ist auch nicht unbedingt ein Bereich, in dem sich Philosophen gut auskennen. In der ersten Frage betont Imhoff also sozusagen eher die konservativen Sorgen, die auch Wendt und Frick formuliert haben. In eine andere Richtung geht dann die zweite Frage, was bedeutet aufnehmen? Hier argumentiert Imhoff, dass alle, die aufgenommen werden, eine realistische Chance auf die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollten. Denn wenn das nicht so wäre, sagt er, dann wären sie hier Bürger zweiter Klasse, mit weniger Rechten. So sollten demokratische Staaten die Menschen, die hier wohnen, aber nicht behandeln. Hier führt Imhoff die Menschheitszweckformel an, die du aus Episode 46 kennst. Der Mensch ist jederzeit ein Zweck an sich, kein bloßes Mittel. Das passt aber nicht zu einem Menschen, der sich sein ganzes Leben lang unter einer Art Fremdherrschaft unterwerfen muss, ohne selber im Staat mitreden zu dürfen. Zweitens wollen wir ja, dass alle Menschen unser Rechtssystem akzeptieren, gerade auch die Zugewanderten, damit dieses Rechtssystem am Ende wirklich funktioniert. Sie müssen sich damit identifizieren, es tatsächlich selber sinnvoll finden. Das aber funktioniert laut Imhoff nur, wenn sie wissen, dass sie auch tatsächlich selber mitreden dürfen und als Wähler sozusagen Miturheber des Rechts sind. Ein Gedanke, den er sich hier vom Philosophen Jürgen Habermas ausleiht. Dabei betont Imhoff, dass eine Perspektive auf Einbürgerung eben nicht dasselbe ist wie die Garantie einer Einbürgerung. Wer eingebürgert wird, darf im System hier mitspielen. Darum kann man im Vorfeld verlangen, dass er oder sie eigene messbare Bemühungen zeigt. Umgekehrt darf der Staat dieser Person aber auch keine Steine in den Weg legen. Sie darf nicht ausgebeutet werden. Und wenn sie sich bemühen soll, dann darf sie beim Bemühen nicht vom Staat gehindert werden. Alles andere wäre ja widersinnig und unfair. Das könnte vielleicht konkret bedeuten, dass man ihr Sprachkurse mitfinanziert oder eine Arbeitserlaubnis verschafft. So viel als kleiner Einblick in den Sammelband. Wahrscheinlich konntest du mit einigen Positionen mehr anfangen als mit anderen. Das ist ganz normal. Die wichtige Frage ist, woran liegt das? Weil sie dir das bestätigt haben, was du sowieso schon denkst? Oder weil sie dich herausgefordert haben? Weil sie die Gegenseite überzeugend aufbauen können? Für das Zweite brauchen wir Philosophie. Für das Erste brauchen wir sie eigentlich nicht unbedingt. Wie geht es nun weiter? In den letzten Episoden zur angewandten Ethik mussten wir uns immer wieder fragen, in welcher Welt, in welchem System wir eigentlich leben wollen. Das ist genau die klassische Frage der Staatsphilosophie. Dieses neue Kapitel werde ich sehr bald aufschlagen, versprochen. In der nächsten Episode plane ich aber noch einen Exkurs zur Klimaethik. Ein wahnsinnig wichtiges Gebiet, in das ich mich aber erstmal selber ein bisschen einarbeiten muss. Kleiner Veranstaltungshinweis: Am Montag, den 27. März, bin ich bei Jason im Schöner Glauben Podcast zu Gast. Es geht wahrscheinlich um Religion, Ethik und Philosophie. Jason überträgt seine Interviews oft als Facebook-Livestream. Den Link veröffentliche ich hoffentlich rechtzeitig auf meiner Webseite www.durchblick-philosophie.de und auf meiner Facebook-Seite. Du bist ganz herzlich eingeladen zuzuhören. Falls dir mein Podcast gefällt, freue ich mich über 5 Sterne und eine Rezension bei iTunes oder gerne auch über eine E-Mail. Bis bald!